7 Uhr, willkommen zu Heute Morgen. Wir sprechen über den Arbeitskampf der südafrikanischen Minenarbeiter. 12.000 Entlassungen und weitere Tote, der Konflikt verschärft sich immer mehr. Dann, die japanische Autoindustrie ist die Leidtragende im chinesisch-japanischen Inselstreit und in der Wirtschaftskrise ist guter Rat teuer, sprichwörtlich, die Beratungsunternehmen Freuds. Das Wetter, zuerst Nebel, dann Sonne und 21 Grad, am Nachmittag erneut ein paar Wolken. Am Mikrofon begrüßt Sie Philipp Schapwi. Der Arbeitskonflikt im südafrikanischen Bergbausektor droht weiter aus dem Ruder zu laufen. Gestern entließ der weltgrößte Platinkonzern Amplats oder Anglo-American Platinum 12.000 streikende Arbeiter. Viele Beobachter befürchten neue Unruhen und Gewalt. Martin Dura.
Seit 3 Wochen wird bei Anglo American Platinum gestreikt. Seit 3 Wochen sinken die Einnahmen des Konzerns rapide. Umgerechnet bisher um etwa 75 Millionen Franken. Nur noch etwa ein Fünftel der Arbeiter erscheine zum Dienst, hieß es gestern, und damit sei ein effizienter Betrieb nicht mehr möglich. Die Streiks in den Platinminen sind Teil eines Arbeitskampfes, der schon vor 2 Monaten in anderen Minen begonnen und sich dann auf den gesamten Sektor ausgeweitet hat. Über 40 Menschen haben bisher bei Krawallen das Leben verloren. Die Arbeiter beklagen sich, dass sie von den enormen Gewinnen der Konzerne nicht angemessen profitierten und fordern deutliche Lohnerhöhungen, die teilweise auch bereits gewährt wurden, aber eben nicht überall. Die gestrigen Entlassungen dürften der angeschlagenen südafrikanischen Wirtschaft schaden und die ohnehin sehr hohe Arbeitslosigkeit weiter steigen lassen. Sie hat bereits 25% erreicht. Auch politisch kann der Arbeitskonflikt Folgen haben. Innerhalb der Regierungspartei ANC führt er zu harten Auseinandersetzungen und einem Machtkampf. Präsident Jacob Zuma riskiert im Dezember den Parteivorsitz zu verlieren.
Syrien hat zum 2. Mal binnen weniger Tage die Türkei angegriffen. Mehr dazu in der Nachrichten mit Regula Siegfried.
Die türkische Armee hat nach diesem Angriff der syrischen Streitkräfte nach eigenen Angaben zurückgeschossen. Schon am Mittwoch und Donnerstag hatte die Türkei mit Vergeltungsschlägen auf einen Angriff aus Syrien reagiert. Dabei gab es auf beiden Seiten Tote. Die Vorfälle schüren Ängste, der syrische Bürgerkrieg könnte auf die Türkei übergreifen. Der türkische Regierungschef Erdogan sagte, wer sein Land testen wolle, begehe einen tödlichen Fehler. Einen Monat vor den Präsidentenwahlen in den USA schmilzt der Vorsprung von Amtsinhaber Barack Obama weiter. Laut einer jüngsten Umfrage kommt Obama noch auf 46%, sein Herausforderer Mitt Romney auf 44. Der Republikaner Romney hat damit den Abstand nach dem Fernsehduell vom Mittwoch um 3 Prozentpunkte verkürzt. Großbritannien hat den islamistischen Hassprediger Abu Hamza nach Behördenangaben an die USA ausgeliefert. Die USA werfen Abu Hamza unter anderem vor, 1998 an einer Geiselnahme in Jemen beteiligt gewesen zu sein. In London hatte Abu Hamza in Predigten zu Rassenhass und Mordanschlägen aufgerufen. Möglicherweise sind tiefgekühlte Erdbeeren die Auslöser für die massenhaften Magen-Darm-Erkrankungen in Ostdeutschland. Das haben Untersuchungen von Bund und Ländern ergeben. Die Erdbeeren stammen vermutlich aus China. Sie waren von einer Catering-Firma an Schulkantinen geliefert worden. Die Firma hat sich inzwischen bei den betroffenen Kindern und ihren Familien entschuldigt und Entschädigungen angekündigt. Wer an der Universität Zürich Philosophie, Englisch oder moderne Kunstgeschichte studiert, muss auch weiterhin Lateinkenntnisse haben. Das hat die Versammlung der Philosophischen Fakultät entschieden. Das englische und philosophische Seminar und die Kunsthistoriker hatten beantragt, das Latein-Obligatorium abzuschaffen, da immer mehr Studierende auf Universitäten ausweichen würden, die kein Latein verlangen. In der Schweizer Eishockeymeisterschaft hat Davos gegen Freiburg 4:3 gewonnen nach Penaltyschießen. Genf Servette besiegte Biel 4:1. Kloten gewann gegen Rapperswil-Jona 2:1. Zug schlug Bern 3:1 und Lugano besiegte Ambrì 3:0.
China und Japan streiten sich um eine Inselgruppe im Ostchinesischen Meer und leidtragend ist die japanische Autoindustrie. Die Boykottaufrufe der Chinesen und die anti-japanische Stimmung haben dazu geführt, dass die Absatzzahlen regelrecht eingebrochen sind. Aus Tokio, Martin Fritz.
Die japanische Autoindustrie muss für den Inselstreit mit China schwer büßen. In Scharen laufen ihr die chinesischen Käufer davon. Mazda meldete für September einen Absatzrückgang um 35% zum Vorjahr, während der Gesamtmarkt zulegte. Toyota hat offenbar 40% weniger verkauft und will die Produktion um die Hälfte drosseln. Auch Nissan, die japanische Nummer 1 in China, ist in ähnlicher Größenordnung betroffen. Die genauen Zahlen werden am Dienstag veröffentlicht. Im September hatten die anti-japanischen Proteste in China ihren Höhepunkt erreicht. Dabei kam es auch zu Übergriffen gegen chinesische Besitzer von Autos japanischer Marken und ihre Fahrzeuge. Medienberichten zufolge wurden einige Fahrer, darunter Mütter mit Kindern, aus ihren Autos geholt und von der aufgebrachten Menge körperlich angegriffen. Ihre Fahrzeuge wurden beschädigt oder zerstört. Die Angst vor solchen Attacken bei künftigen Protesten ist offenbar der Hauptgrund, warum sich japanische Fahrzeuge schlechter verkaufen. Außerdem scheint die nationalistische Stimmung so aufgeheizt, dass die Käufer sich lieber chinesischen oder anderen ausländischen Marken zuwenden. Japanfeindliche Proteste gab es bereits 2005 und 2010, danach blieben die Absatzeinbußen aber nicht dauerhaft. Die japanische Investmentbank Nomura erwartet, dass die japanischen Hersteller bis zum Frühjahr in China 300.000 Autos weniger verkaufen. Das entspricht 10% jener 3,1 Millionen Fahrzeuge, die Toyota, Nissan und Honda ursprünglich in China absetzen wollten.
Beratungsunternehmen erleben im Moment einen regelrechten Boom. Nicht trotz, sondern gerade wegen der Krise. Denn wenn Kosten eingespart werden müssen und wenn die Regeln immer komplizierter werden, dann ist guter Rat teuer. Klaus Ammann.
Zwei der vier großen weltweiten Wirtschaftsprüfer, PricewaterhouseCoopers und Deloitte, haben in den letzten Tagen bekannt gegeben, dass sie ihren Umsatz im letzten Geschäftsjahr um 4 bzw. 24% gesteigert haben. Und das ist typisch für die Branche. Das Personal aller Beratungsunternehmen in der Schweiz ist im letzten Jahr allein um fast 12% gewachsen. Markus Menz von der Universität St. Gallen überrascht dies nicht. Die Beratungsbranche profitiere grundsätzlich nicht nur, wenn die Wirtschaft wachse, sondern auch, wenn sie stagniere oder schrumpfe, sagt er.
Man kann schon sagen, dass auch in einer Zeit, wo Kosten, Effizienz etc. eine Rolle spielt, das natürlich auch sich positiv aufs Beratungsgeschäft auswirkt.
Menz hat eine Übersichtsstudie zur europäischen Beratungsbranche mitverfasst. Ein Segment der Beratung habe ganz besonderes Potenzial, sagt er, die Regulierung im Finanzsektor. Je mehr Regeln die Banken und Vermögensverwalter befolgen müssten, desto öfter suchten sie nach Rat. Ob dieses Wachstum im Bereich Regulierung anhält, sei allerdings schwierig abzuschätzen, sagt Betriebswirtschafter Menz.
Weil es natürlich auch stark politikgetrieben ist, durch den Kontext getrieben, sei es den nationalen Kontext in der Schweiz, sei es durch die EU. Das ist ganz schwierig abzuschätzen und sich nur darauf zu verlassen, wäre wahrscheinlich etwas zu wenig.
Doch auch wenn dieser Bereich nicht so weiter wächst wie aktuell erwartet, in der immer komplexeren und ausdifferenzierteren Geschäftswelt, sagt Markus Menz, dem Beratungsunternehmen eine rosige Zukunft voraus. Vorbei sind auf jeden Fall die Zeiten, als Berater in der öffentlichen Kritik standen, weil sie beispielsweise der Swissair den Tipp zur verhängnisvollen Hunter-Strategie gegeben hatten. Ist Ihr teurer Rat denn heute besser als damals? Markus Menz.
Das könnte man sagen. Andererseits könnte man auch sagen, Sie sind vielleicht auch besser in der Kommunikation und Außendarstellung geworden. Das ist natürlich die Frage hier, die ich Ihnen aber nicht beantworten kann.
Sagt Markus Menz von der Universität St. Gallen. In der Schweizer Eishockeymeisterschaft ist Genf Servette nicht zu stoppen. Juliette Schild.
Die Genfer feierten gestern Abend den 9. Sieg im 9. Spiel und bleiben klarer Tabellenleader. Zu Hause schlugen sie Biel mit 4:1. Ryan Keller traf für Genf zweimal. Die Rapperswil-Jona Lakers mussten sich nach 2 Siegen in Serie wieder einmal geschlagen geben. Gegen die Kloten Flyers verloren sie auswärts mit 1:2. Bis Spielhälfte führten die Lakers noch mit 1:0. Lakers-Goalie David Abischer.
Wie haben vor allem im letzten Drittel haben wir viel auf das Goal geschossen, aber sehr ungefährlich gewesen. Ich glaube, wir brauchen mehr Druck auf das Goal, wie wir in den letzten 2-3 Matches hatten. Das hat wieder ein bisschen gefehlt und darum haben wir nur 1 Goal geschossen.
Dennis Hollenstein, der für Kloten den Ausgleich erzielte, war trotz dem Sieg nicht ganz zufrieden.
Ja, auf jeden Fall hätten wir mehr Goal können schiessen. Die Chance haben wir eigentlich nicht ausgewertet und das ist nicht gut mit 3, 4, 5 Goal können schiessen, wir haben so viele gute Chancen gehabt, aber schlussendlich sind wir froh über die 3 Punkte und müssen das Spiel abhacken.
Zug gewann zu Hause gegen den SC Bern mit 3:1. Linus Omag, Damien Brunner und Raphael Diaz führten die Zuger mit ihren Toren und Assists zum Sieg. Es war erst der dritte Saisonsieg für Zug. Damian Brunner.
Ich denke, es war wirklich eine gute Reaktion. Und die Erwartungshaltung ist natürlich hoch da. Und jetzt müssen wir wirklich unser Spiel besser gestalten, versuchen, eine Serie herzulegen. Und das war ein guter Anfang. Was wir mitnehmen sicher aus dem Match, ist das Herzblut und der Wille zum Laufen und zum Kämpfen und einander unterstützen. Und das ist wichtig für uns jetzt hier in dieser Situation.
Bei Bern gab der NHL-Stürmer John Tavares sein Debüt. Er konnte die Niederlage allerdings auch nicht verhindern. Die Berner kommen in der Tabelle deshalb nicht vom Fleck. Sie liegen knapp über dem Strich auf Platz 8. Verteidiger Philipp Fuhrer.
Es muss passieren, dass wir nicht gewinnen, weil so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Wir brauchen Punkte. Und wir müssen hinten noch besser spielen und wir müssen vorne einfach mehr Goal schießen.
Den ersten Sieg nach 3 Niederlagen hintereinander feierte gestern Abend Davos. Die Bündner schlugen Freiburg mit 4:3 nach Penaltyschießen. Den entscheidenden Penalty verwertete Reto von Arx. Das Spiel in Davos stand auch im Zeichen des 75-Jahr-Jubiläums von Freiburg. Über 2000 Fans reisten mit 43 Cars ins Bündnerland. Und das Tessiner Derby gewann Lugano gegen Ambrì klar mit 3:0. Mann des Spiels für Lugano war Daniel Steiner. Er schoss ein Tor und gab 2 Assists.
Und nun kommen wir zum Wetter und dem Blick an die Börse.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 13.610 Punkten plus 0,3%. Der Dollar wird zu 93,01 gehandelt, der Euro zu 1,2117 bzw. zu 1,3035. Das Wetter, heute Morgen zuerst stellenweise Nebel, sonst noch sonnig, am Nachmittag immer mehr Wolken, Temperatur bei 21 Grad.
Die Informationen von heute Morgen mit der Redaktion von Erich Wies. Mein Name Philipp Schapri.